Hier ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
Die Chicago White Sox sehen Licht am Ende des Tunnels. Die New York Mets sehen den Tunnel vor sich und die Chicago Cubs verabschieden einen aus ihrer Meistertruppe 2016. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Florian.
Schönen guten Tag.
Axel steht immer noch in der Buffetschlange, deswegen
sind die nicht dabei. Ich glaube aus diesem aus der ist glaube ich noch nie raus aus der Schlange.
Ja, das ist aber auch diese eine Folge King of Queens, wo sie eben beim Thanksgiving beim Einkaufen sind und hier der eine Freund in der Schlange steht an der Kasse. Da hast du das nie geguckt, ne?
Doch, aber ich nicht so häufig. Ich kann mich nicht an jede Folge erinnern. Aber ich glaube, dass er immer wieder in der schlechten Schlange stand, ne?
Genau, und sind immer weiter hinten und auf einmal stehen Doug und Harry vor ihm und er weiß überhaupt nicht, wie das passiert ist und so. Und so geht es Axel im Moment am Buffet.
Meinst du, der kommt gar nicht dran?
Ja, der kommt gar nicht dran.
Ja, okay.
Ja. Ja, der ist nächste Woche wieder da, wenn Florian dann nicht da ist. Ich bin hier immer da. Ich war auch während der Vorbereitung da. Naja, einer muss es ja machen. Wir wollen heute ein bisschen über Baseball sprechen, weil wir haben nur noch 2 Wochen bis zum Ende der Regular Season. Und wo wir vor 2 oder 3 Wochen noch dachten, es wird alles sehr unspannend, können wir jetzt sagen, es zieht sich alles zusammen. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, müssen wir einen verdienten Spieler in den Ruhestand schicken. Und das ist Anthony Rizzo. Anthony Rizzo, der den letzten Ball gefangen hat 2016 bei der World Series gegen die Cleveland, damals noch Indians, im 10. Inning. Das von der Third Base, der Wurf war von Chris Bryant, glaube ich.
Und Bryant war auf Third Base, ja.
Genau, war auf Third Base und Chris Bryant wirft rüber zu Anthony Rizzo auf der First Base. Der steckt den Ball erst noch ein, was ich im Nachhinein als eine sehr, sehr starke Aktion empfand, weil der Ball ist kostbar. Und dann wirft er die Arme in die Höhe und läuft Richtung Mount, um Pitcher zu umarmen, beziehungsweise dann auch seine Mitspieler zu umarmen. Er gehörte zur 2016er Meistermannschaft Anthony Rizzo und hat jetzt seine Karriere beendet. Er hat dieses Jahr keinen neuen Club mehr gefunden. Er hat für die Chicago Cubs lange Zeit gespielt und hat dann für die New York Yankees gespielt. Dort hat er eigentlich auch nochmal 2 gute Saisons gehabt. Die 3. Saison war nicht mehr ganz so gut. Und in diesem Jahr war er Free Agent, hat keinen Club mehr gefunden. Jetzt hat er gesagt, gut, das war es dann jetzt und er ist nochmal für einen Tag unter Vertrag genommen worden von den Chicago Cubs und wird jetzt am Samstag in einer Ehrung geehrt und wird dann Team Ambassador werden für die Chicago Cubs.
Ja, ich glaube, da haben sie genau den richtigen erwischt, wenn man sich so anschaut, was oder wie, mit wem oder was sich die Cubs verbinden, mit welchen Spielern aus dieser ja legendären Mannschaft, dann ist es vor allem Anthony Rizzo. Also wenn du in Wrigley rumläufst, siehst du noch ganz, ganz viele mit dem 44er Trikot an, teilweise diesem goldenen, mit den goldenen Nummern und alles drum und dran. Also aus dieser Meistermannschaft, die den Fluch gebrochen hat, war er, glaube ich, schon derjenige, der am beliebtesten war. Und als er dann zu den Yankees gewechselt ist, das war ja auch so ein Schnitt, ne, finde ich, weil gerade zu den Yankees, das ist ja immer so ein bisschen doof, dann hat er hingehauen.
Er ist ja getradet worden, das hat er ja nicht freiwillig gemacht.
Ja, genau. Das war so ein bisschen komisch dann, aber er hat ja dort, wie du selber gesagt hast, er hat ja dort nochmal so, ne, er hat eine Saison mit 2.3 Wins Above Replacement gehabt im Jahr 2022. Also er hatte ja dann auch nochmal abgeliefert und ja, jetzt dann zum Ende hin, gerade seine Strikeouts waren ein Riesenproblem. Das war während seiner Saison schon davor auch immer ein Problem und hier wurde es dann immer arger. Ja, und kein neuer Vertrag. Dass sie ihn jetzt noch einmal holen, ist einfach toll und ich bin gespannt, wie sie das mit anderen aus diesem Team machen, ne? Weil wenn man mal guckt, wer für die Cubs 2016 in der Lineup stand, das war Dexter Fowler, der spielt jetzt glaube ich nicht mehr, Kyle Schwarber, der schlägt gerade alles kurz und klein, Chris Bryant, langzeitverletzt, kann man es so sagen.
Ja, aber also, ob er überhaupt ja nochmal spielen wird, wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Genau, wahrscheinlich eben der Nächste, der aus diesem Team dann retiren wird. Anthony Rizzo, habe ich gesagt, haben wir gelobt, Ben Zobrist, hatte ich auch komplett vergessen. Und vor allem den Shortstop. Habe ich vergessen. Addison Russell. Den fand ich immer sehr gut, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Da will ich jetzt gerade mal gucken, wo der denn jetzt ist. Nee, der spielt schon nicht mehr.
2019. Ja, aber der hatte tatsächlich auch Off-Field-Probleme. Das, ja. Das gucke ich nochmal nach. Du kannst ja das Line-Up weiter
durchgehen.
Ja,
Wilson Contreras ist auch in diesem Team, spielt auch noch aktuell bei den Cardinals. Auch sehr selten, dass jemand von den Cubs dann bei den Cardinals spielt, aber ist hier passiert. Wir haben Jason Hayward. Ich glaube, der hat dieses Jahr keinen Vertrag mehr bekommen, wenn ich mich recht entsinne. Und Javier Baez. Als letzter in der Line-Up. Irgendwie bezeichnend. Der spielt ja noch, ne? Und Kyle Hendricks, jetzt bei den Angels, war dann Starting Pitcher. Und dann hat John Lester übernommen im vierten Inning. Hat John Lester übernommen, hat 3 Innings gepitcht. Und dann kam jemand, den du jetzt ganz gut kennst noch, weil er aktuell auch noch spielt. Aroldis Chapman hat dann übernommen und hatte einen Blown Save. Ja. Und was hat er dann trotzdem bekommen zum Ende des Spiels?
Den Winning Pitcher.
Also ich habe das eben gesehen, Blown Save, ja, okay, passiert. Aber den W hat er bekommen. Eher den Carl Edwards Jr. Nochmal für 2 aus und dann Mike Montgomery für 1 aus auf dem Mount kam und dann eben dieser legendäre Ball. Auf der anderen Seite, die wollen wir auch mal benennen, oder?
Carlos Santana, ich wollte heute keinen Gag darüber machen, aber. Ne?
Carlos Santana, Jason Kipnis, ich glaube, der spielt auch nicht mehr. Francisco Lindor hat man auch schon mal gehört und ja. Ich glaube auch in dieser Saison damals bester Spieler bei den Cleveland, damals noch Indians. José Ramírez natürlich, klar.
Mike Napoli hast du vergessen?
Der sagt dir ja auch was, ne?
Mike
Napoli. Lonnie Chisenhall, ich glaube, das war nicht so ein junger Typ? Weiß ich gar nicht mehr. Ja. Roger Davis, den habe ich auch noch in Erinnerung.
Der ist jetzt immer bei den MLB-Werbungen zu Stitched. Ist er immer dabei, ja, wenn er seine Trikots da hochhalten darf.
Stimmt. Coco Crisp, sehr geiler Name. Und Roberto Perez als Catcher, der sagt mir tatsächlich gar nichts.
Und Michael Martinez, der damals als der schlechteste MLB-Spieler überhaupt gehandelt wurde, weil er erstens keine gute Statistik hatte, zweitens kein guter Fielder war als Rightfielder bzw. Outfielder und galt damals so ein bisschen, also wenn er im Line-Up stand, wusste man, das ist 0 für 4. Ja, okay. Aber er war nur Pinch-Hitter bzw. Pinch-Runner.
Ian Gomez war auch nochmal irgendwann auf dem Feld, der sagt mir auch noch was. Mhm. Aber der Pitcher natürlich, Corey Kluber, also den glaube ich, den kennt man.
Ja.
Und dann kamen noch Andrew Miller, Cody Allen, Brian Shaw und Trevor Bauer hat damals auch gepitcht. Das war mir nicht mehr so bewusst.
Ja, Andrew Miller ist damals tatsächlich, das war ein ziemlich cooler Pitcher. Und Brian Shaw, die Indians hatten damals ein unglaubliches Relief-Pitching mit Shaw, mit Miller. Und das war eigentlich in dieser gesamten Saison, war das ein überragendes Relief-Pitching und dann im Spiel 7 hat es nicht mehr funktioniert. Es war ein unfassbares Spiel 7 damals. Also das wird auch in meiner Erinnerung sehr, sehr lange bestehen bleiben. Neben dem Spiel 6 der 2011er World Series, Texas gegen St. Louis. Es war halt am Ende, wir haben es mitbekommen, dass die Chicago Cubs endlich nach über 100 Jahren Meister geworden sind. Und Anthony Rizzo war ein großer Teil davon. Und der hat jetzt seine Karriere, wie gesagt, beendet. Ein ganz, ganz großer dieses Sports in den letzten 10 Jahren geht. Und auch einer
in der Community, ne? In der Community in Chicago sehr geliebt. Der hat den Roberto Clemente Award gewonnen, der ja immer für Spieler, die sich außerhalb des Sports einsetzen, hat sich sehr viel für kranke Kinder eingesetzt, weil er selber in der Familie wohl dort so ein Schicksal mit sich rumgeführt hat oder erleben musste. Also er war mal sehr engagiert in Chicago und deswegen ist er auch da so verbunden und ich finde es gut, dass er jetzt dann auch bei den Cubs wieder einen Job bekommt. Also es passt zu ihm und passt zu den Cubs.
Ja, absolut.
Und weißt du noch, was war dein erster Satz?
Ja. Den sage ich jetzt nicht nochmal. Den haben wir schon so häufig wiederholt hier. Den Satz muss jetzt nicht nochmal wiederholt werden.
Herrlich, aber ich werde es nie vergessen.
Also die Chicago Cubs 2016 sind sie Meister geworden. Anthony Rizzo war ein großer Teil davon und er ist der ja quasi erste von diesem Kern der Spieler, der jetzt verabschiedet wird. Chris Bryant wird höchstwahrscheinlich und leider bald folgen und dann gucken wir, was mit Kyle Schwarber passiert etc. Also da sind dann noch einige dabei. Addison Russell übrigens wurde häusliche Gewalt vorgeworfen von einer unbekannten Partei gegenüber seiner Frau. Seine Frau wollte nichts mit MLB-Untersuchungen zu tun haben, hat sich trotzdem einmal einem Interview hingegeben und er ist dann 40 Spiele gesperrt worden von der MLB und ist dann Ende 2020, glaube ich, 2019 war wurde er Free Agent Ende 2019, hat dann noch in Südkorea gespielt, in der KBO, und dann hat er noch in Mexiko zweimal gespielt und auch in Südkorea noch ein zweites Mal. Also die Karriere von Ezzen Russell ist sehr still zu Ende gegangen. Die von Anthony Rizzo wird am Samstag beendet bei einer On-Field-Ceremony in der Serie gegen die Blue Jays, glaube ich, ne? Spielen sie jetzt.
Müsste ich hier im Haushalt kurz nachfragen, aber das
möchte ich. Warte. Ich kommentiere doch am Sonntag die Cups.
Nee, nicht gegen die Blue Jays, gegen die Rays.
Gegen die Rays, genau. Die Rays, die letzte Woche noch so aussahen, als könnten sie ins Playoff-Rennen mit eingreifen, aber jetzt jedes Spiel verloren haben irgendwie. Wo wir bei den Chicago Cubs sind, dann können wir gleich mal auch eine Verletzungspersonalie ansprechen. Kyle Tucker ist auf die Injury List gesetzt worden, hat eine Wadenverletzung, die ihm schon in den letzten ein, zwei Wochen Probleme bereitet hat, wo man eigentlich gedacht hat, das massieren wir raus, wie Hermann Rieger früher gesagt hat. Das konnte nicht rausmassiert werden und er hatte bei On-Field Preparations, also Vorbereitung auf das Spiel, hatte er wieder Probleme und dann hat man gesagt, gut, das lohnt ja alles nicht. Wir müssen jetzt zusehen, dass der Junge wieder fit wird zu den Playoffs, und hat ihn jetzt auf die 10-Day-Injury-List gesetzt. Er ist jetzt Samstag auf die Injury-List gesetzt worden, auf die 10-Day. Das war der 7. September. Das heißt also, er kann am 16., 17. zurückkehren. Und man hofft, dass er nur diesen Minimalstint braucht. Und ansonsten hat man noch zwei Wochen, bis er in den Playoffs eingesetzt werden muss. Das wäre der Optimalfall, dass er in den Playoffs auf jeden Fall wieder mit dabei ist.
Ja, sieht man, also wenn wir ja schon bei Kyle Tucker sind. Ne? Das sind ja einige, die jetzt gerade nochmal auf die Injured List gehen, teilweise ja auch wichtige Spieler. Also Kyle Tucker ist ein wesentlicher Bestandteil des Erfolges der Cubs und auf die Injured List. Aber es haben gerade auch die Phillies haben es ja wirklich auch nicht gut getroffen mit Tia Turner und Alec Bohm. Ne? Also ja. Auch wieder zwei Spieler.
Ja, sollen wir gerade über die Phillies sprechen?
Ja. Ich würde erstmal über die Injuries insgesamt sprechen. Also ich finde, das hat sich so, ich bin doch so ein alter RSS-Feed-Leser und habe da ESPN drin und da kommen vor allem Injury-List-Meldungen. Und es fing ja bei den Phillies mit Zach Wheeler an. Und das ist ja dann aber ja länger, also da passiert ja nichts mehr dieses Jahr, der wird nicht zurückkommen. Aber als dann eben gerade Turner und auch Bohm wieder einen Stint auf die IL bekommen haben, habe ich gedacht, ach du meine Güte, nur um dann für mich zum Ende zu sagen, na gut, jetzt ist es gut, weil dann können sie zu den Playoffs zurückkommen. Ne? Das ist, das war dann so die erste, okay, das wird vielleicht nicht so schlimm sein, weil es nur eine 10-Day-IL ist, ne? Also.
Das ist schon nicht gut. Wenn es jetzt zum 25., 26. September wäre und die Leute dann in den Playoffs dann nicht mehr dabei wären, das wäre blöd. Roman Anthony ja zum Beispiel von den Boston Red Sox, da hat Dings gesagt, da hat Alex Cora gesagt, ich sehe dich in Spiel 1 der ALCS. Das wäre dann der 10. Okay. oder 11. Oktober. Ja, Regular Season ist vorbei und bis sechs Wochen heißt es bei der bei so einer Bauchmuskelgeschichte. Alex Cora hat gesagt, Roman, ich sehe dich zum Spiel 1 der ALCS. Mir soll es recht sein, wenn ich...
Ich wollte gerade sagen, der ist wichtig, also auch da wieder. Ne? Wir wollen ja, also bei allem Vorbehalten, mir ist es egal, wie weit die Red Sox in den Playoffs kommen. Aber wenn ich ein Red Sox Spiel sehe, dann möchte ich, dass sie in den Playoffs mit der besten Mannschaft antreten können. Weil es dann für alle interessanter wird, gerade für die sich Baseball angucken wollen. Und genau das finde ich... Das ist eine schöne Nachricht. Ich dachte, er wäre out for the season. Dann freut mich das tatsächlich, dass er spätestens zu ALCS wieder zurückkommen kann.
Weil wir ja auch so sicher sind, dass die Red Sox die ALCS erreichen werden.
Hatte ich also bisher die Nachrichten, die ich in so wichtigen Newsportalen wie unseren WhatsApp-Channel lese, die deuten darauf hin.
World Series or bust. Ne? Obwohl, jetzt haben sie gegen die A's verloren dann nochmal. Es ist alles noch ein etwas wackeliges Gebilde. Auf drei Pitcher können sich die Red Sox verlassen. Wir haben gar nicht die Wie geht es dir Frage gestellt.
Ja, das ist auch gut so. Möchte ich nicht. Können wir vielleicht zum Ende machen.
Ja. Jedenfalls Roman Anthony, 4 bis 6 Wochen. Das könnte noch was werden, aber bei Trey Turner und Alec Bohm, um jetzt mal den Bogen zu den Philadelphia Phillies zu spannen, da ist es so, dass sie hoffentlich dann zu den Playoffs dann wieder fit sind. Trey Turner ist auf die 10-Day-Injury-List gesetzt worden mit einem Oberschenkelproblem, mit einer Zerrung. Und Alec Bohm ist mit einer Schulterentzündung auf der Injury-List gelandet. Das hatte man eigentlich gar nicht so richtig erwartet. Die ganze linke Seite der Phillies ist jetzt auf der Injury-List. Der Left-Fielder, Trey Turner, beziehungsweise nicht Left-Fielder, Entschuldigung, Shortstop, Trey Turner und der Third Baseman, Alec Bohm, die linke Seite des Infields, sind auf die Injury List gesetzt worden und die Philadelphia Phillies haben Otto Kemp und Donovan Walton aus der AAA geholt, um diese Lücken dann wieder zu füllen. Wer davon profitiert hat, dass es in den letzten Tagen so ein paar Verletzungsprobleme gab, das war Max Kepler, über den wir in dieser Saison sehr selten gesprochen haben. Max Kepler hat in seinen letzten 6 Spielen hat er 23 At-Bats gehabt und hat 8 Hits gehabt, dazu darunter 2 Home Runs, hat jetzt in einem Spiel gegen die New York Mets 5 RBI reingebracht und hatte jetzt die letzten 7 Tage tatsächlich sehr, sehr, sehr gute Spiele. 2 Walks, 4 Strikeouts, 7 RBI, 2 Home Runs, 1 Double, 8 Hits insgesamt. Hoffen wir, dass der dann noch zur Postseason dann richtig heiß läuft und dass der gegen Rechtshänder dann auch gegen Rechtshandwerfer dann auch schlagen kann.
Ja, wäre dann ja eine Alternative, wenn du deine Lineups nach den Pitchern aufstellst und sagst, okay, ich habe mit Alec Bohm und Trey Turner habe ich 2 Righties, das muss ich irgendwie gucken, was ich dann tue. Und Max Kepler wäre dann eine Alternative, ihn als Lefty dann einfach gegen Righties auch hitten zu lassen. Andererseits, wenn Lefty auf dem Mount ist, ich glaube, dann verstecken sie ihn irgendwo im Keller, damit er ja nicht irgendwo gesehen wird. Seine alte Problematik, dass er gegen Left-Hander nicht so gute Statistiken hat, muss man so sagen.
Nicht so gute Statistiken, ja. Trey Turner ist übrigens ein Spieler, auf den die Phillies nicht verzichten wollen und auch nicht verzichten können. Er hat einer der wenigen Spieler in dieser Saison, der einen 300er Betting Average hat. 305er Betting Average. Turner war auf einem Kurs für über 200 Hits. 106 Runs und 40 Stolen Bases. Also der hat eine richtig, richtig gute Saison hingelegt.
Ich wollte gerade sagen, er hat ja die league-weit meisten Hits, ne? Also ja. 179 ist er jetzt derzeit, 162 ist Luis Arraez, der danach kommt. Also auch einen gehörigen Abstand mit 17 Hits mehr. Den brauchen sie, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen hatte. Trey Turner hat am Anfang ja ein bisschen geschwächelt in der Saison und das hatte wohl auch damit zu tun, dass er versucht hat, jedes At-Bat so produktiv wie möglich zu gestalten, also heißt nicht nur, also extra Base-Hits zu bekommen, so rum. Und irgendwann hat ihn aber der Manager gesagt, so pass mal auf, das brauchst du gar nicht, du musst nur auf Base kommen, weil dann kannst du da Chaos verursachen. Und so hat er es wohl genau gesagt. Und ich meine, 36 Stolen Bases, nur 7-mal wurde er gefangen, wenn er es versucht hat. Also das ist eine sehr gute Quote. Und er setzt dann den gegnerischen Pitcher unter Druck, einfach nur, dass er auf Base ist und er muss eben gar keine extra Base-Hits haben. Und seitdem läuft es richtig gut, ne? Also 300er Betting Average, das ist ja extraordinär in der Liga.
Ja, und dann können wir mal darüber sprechen, dass die Philadelphia Phillies jetzt eine Serie hatten gegen die New York Mets, die mit viel Spannung erwartet worden war. Und die Phillies haben die Mets gesweept. Und da können wir erstmal darüber sprechen, dass die Phillies jetzt eigentlich die Division so gut wie gewonnen haben. Das, glaube ich, können wir inzwischen sagen. Warte, jetzt lassen wir mich nochmal gerade nachgucken.
11 Spiele Vorsprung.
Phillies führen mit 11 Spielen Vorsprung. Das geht durch. Also die sind auf jeden Fall dann auch eins wahrscheinlich der beiden Teams, das ein Freilos haben wird, dass du nicht durch die Wildcard-Runde musst mit den Milwaukee Brewers, weil die Los Angeles Dodgers, über die sprechen wir gleich noch, dann auch zwischendurch eine schlechte Phase hatten. Aber die Philadelphia Phillies haben diese Serie gegen die New York Mets gesweept, die noch hätten rankommen können, wenn sie hier zum Beispiel einen Sweep selber gestaltet hätten. Aber diese Serie war so unglaublich einseitig und klar und so zugunsten der Philadelphia Phillies, dass man nicht nur sagen muss, das war beeindruckend, sondern man muss auch sagen, was haben sich die Mets eigentlich gedacht? 1-0, 9-3, 11-3, 6-4. Die Mets haben im Spiel 1 haben sie es nicht geschafft, einen Run über die Bühne zu bekommen und im vierten Spiel haben sie ein 4-0 nach dem ersten Inning nicht über die Bühne bekommen, weil Jesus Luzardo danach 22 Batter einfach retired hat und am Ende mit 8 Innings da sogar vom Feld gegangen ist. Und am Ende stehen hier 0-4 und die New York Mets sind in großen, großen, großen Schwierigkeiten und die Phillies können jetzt Richtung Postseason segeln.
Die sind, wie du selber gesagt hast, die sind reichlich gesetzt, würde ich behaupten, dass sie durchkommen. Die Playoff-Wahrscheinlichkeit bei ESPN wird größer, 99,9% gegeben. Also die Chance, dass da noch was passiert, ist sehr klein. Und im Gegensatz dazu, die Mets haben ja eben nicht nur Boden verloren gegenüber den Phillies, was den Divisionssieg angeht, sondern sie sind jetzt in Gefahr, sogar den letzten Playoff-Platz zu verlieren an entweder die Reds oder die Giants. Und das, ich glaube, das kommt ja noch obendrauf. 6 Spiele jetzt hintereinander verloren, dann machst du keinen Boden gut. Die Phillies hingegen haben, ich gucke gerade, das letzte Mal, dass sie eine Serie verloren haben in den letzten Wochen, das war gegen die Mets. Das war die Serie davor, da haben sie tatsächlich, wurden sie auch gesweept und da wirkte es ja so, als wenn vielleicht nochmal Spannung aufkommen kann. Aber dann haben sie 3-1 gegen die Braves, 2-1 gegen die Brewers, also auch ein wichtiger Sieg hier mit Augenmerk, hey, ne, wir können auch die Brewers schlagen. Dann haben sie die Marlins, haben sie ein Spiel nur abgegeben in der Dreier-Serie und dann eben der Sweep gegen die Mets. Das ist schon ein Ausrufezeichen zum Ende der Saison, wenn man eben bedenkt, dass Trea Turner verletzt, Alec Bohm verletzt, zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber wahrscheinlich nicht hundertprozentig fit. Das ist schon ein gehöriges Ausrufezeichen Richtung Playoffs und auch für alle anderen Teams. Da kommt ein Team, was sehr gut drauf ist.
Also die Phillies, um die müssen wir uns keine Sorgen machen, aber wir müssen uns jetzt mal um die Mets Sorgen machen. Also, was die sich im Moment abkneifen, das ist nicht gut. Und du kannst den jungen Pitchern nichts vorwerfen. Sie haben jetzt ja 3 junge Pitcher reingeworfen. Nolan McLean, Jonah Tong und Brandon Sproat. Die haben sie reingeworfen, um so ein bisschen das Starting-Pitching ja aufzufangen. Weil David Peterson, Sean Manaea und auch Clay Holmes sind einfach im Moment nicht in der Lage, diese Rotation anzuführen. Und dann bekommst du dann noch Leute wie Ryan Stanek zum Beispiel, der im Moment nicht gut ist, und Kodai Senga. Kodai Senga, das ist ein ganz interessanter Fall, der hat zugestimmt, dass er in die AAA zurückgeschickt worden ist. Die Mets haben Kodai Senga, dem sie einen wirklich großen Vertrag gegeben haben, haben sie in die AAA zurückgeschickt, damit er sein Pitching gerade bekommt, um vielleicht, sollten die Mets die Playoffs erreichen, dann in den Playoffs wieder zur Verfügung zu stehen. Das ist unglaublich, was mit den Mets und dem Starting Pitching in den letzten Wochen und Monaten los ist.
Wenn du allein mal jetzt, ich habe jetzt nicht das Starting Pitching genommen, sondern ich habe den gesamten ERA aus den letzten 30 Tagen mal mir angeguckt, und die Mets stehen mit 5,47 gerade noch mal vor den Angels, Marlins, Rockies und Twins.
Das ist keine Gesellschaft, die du haben möchtest.
Das ist wirklich schlecht gerade. Da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Das ist nicht mittelmäßig, das ist einfach schlecht. Und Juan Sotos 200, was auch immer er alles noch schaffen wird an Home Runs, Stolen Bases und auch die tollen Leistungen von Francisco Lindor, die helfen dir dann halt nicht. Also gegen dieses wirklich schlechte Pitching steht ja nur noch, dass sie eine vom OPS her beste Offensive in den letzten 30 Tagen haben. Ja. Sonst wären die raus aus dem Rennen, und zwar schon ganz schön lange. Ja. Die Offensive trägt im Moment das, was im Starting-Pitching nicht funktioniert. Und wenn ich ehrlich bin, lass sie mal den Vorsprung jetzt über die Bühne bringen. Lass sie auch so in die Playoffs kommen. Mit dem Starting-Pitching fliegst du in der ersten Runde raus. Weil du musst Pitcher auf dem Mount haben, die den Gegner nicht erlauben, Runs zu produzieren. Und das wird hier passieren, wenn es so weitergeht. Ist das echt keine gute Saison für die Mets dann am Ende, ne?
Wenn sie Playoffs verpassen mit dem Team, ist das eine ganz, ganz große Enttäuschung. Es ist ja in der Wirtschaft, um jetzt den sozialkritischen Kommentar des Tages zu bieten, in der Wirtschaft gibt es keinen Trickle-Down-Effekt oder im normalen gesellschaftlichen Leben gibt es keinen Trickle-Down-Effekt. Im Baseball gibt es den. Wenn das Starting-Pitching nicht funktioniert, brauchen die Reliever mehr Innings oder müssen die Reliever mehr Innings machen. Die sind dann irgendwann, sind die alle komplett auf, weil sie unglaublich viel gearbeitet haben. Und das macht sich im Moment dann auch bei den Mets bemerkbar. Wenn Leute wie Edwin Diaz, Ryan Stanek, Gregory Soto, Ryan Helsley auch sehr viele Innings pitchen müssen, ja, dann sind die auch irgendwann auf und haben überhaupt keine Pause mehr. Und das sieht man im Moment dann auch. Und das führt alles, oder das leitet sich alles vom Starting Pitching her. Und das ist, das Starting Pitching im Moment ist wirklich, wirklich, wirklich eine Katastrophe. Junge, Junge, Junge.
Ja, und ist im es gibt ja diese im August, das haben wir immer gesagt, es gibt diese Dog Days, wo es alles etwas schwieriger wird. Das ist normal. Das ist noch nicht mal schlimm. Aber irgendwann müssen die vorbei sein. Und ich habe so das Gefühl, die ziehen das halt mit. Ja, also die ziehen das die gesamte Zeit immer mit.
Ja.
Und es wird nicht besser. Und wie du gerade gesagt hast, das hat ja Auswirkungen. Tyler Rogers hat in den letzten 13 Spielen 13 Innings gepitcht. Der ist quasi jedes Spiel auf dem Mount gewesen, ja, als Relief-Pitcher. Das ist nicht gut. Er hat zwar einen tollen ERA produziert in der Zeit, alles in Ordnung. Also das ist jetzt jemand, auf den sie sich dann verlassen können. Das ist doch gut. Aber der Arm wird ja nicht, der erholt sich ja nicht jetzt noch, ne? Der kann keinen Tag Pause kriegen, weil er ständig auf dem Mount ist. Mhm. Edwin Diaz 10 Innings pitched in 8 Spielen. Gregory Soto hat 10 Innings pitched in 11 Spielen. Ryan Helsley hat 9 in 11 Spielen. Also es ist zu viel gerade Richtung Ende der Saison. Du möchtest eigentlich deine Arme schonen und das passiert halt nicht.
Mhm. Genau, das passiert nicht. New York Mets, das Schedule sieht auch nicht unbedingt angenehm aus. Sie haben jetzt allerdings 9 Heimspiele noch vor sich, hintereinander. Jetzt gegen die Rangers, gegen die Padres und gegen die Nationals. Also gegen die Nationals müssen 2-1, muss 2-1 her. Ja. Eigentlich musst du auch gegen die Rangers 2-1 spielen. Und wenn du dann gegen die Padres 1-2 spielst, dann bist du immerhin noch, wärst du bei einer 5-4 Bilanz aus diesen 9 Spielen. 5-4 müssen sie meiner Meinung nach machen, um in diesem Postseason-Rennen die Giants nicht zu nah ranzulassen, auch die Reds nicht zu nah ranzulassen. Und dann geht es nochmal dreimal zu den Cubs. Da muss man drauf hoffen, dass die dann schon Platz 1 sicher haben. Und dann zu den Marlins nochmal 3 Spiele. Und die Marlins müssen eigentlich gesweept werden dann am Ende.
Ja, genau. Und das Blöde ist, du bist auswärts. Die letzte Serie, ich glaube, das kann ein kleiner Nachteil sein. Es sind halt auch nur die Marlins, aber wir haben gesehen, die Marlins sind jedes Spiel für eine Überraschung gut. Da ist also nicht ein Team, was komplett durchaus nur schlecht ist. Und eben der Druck von den anderen Teams wird ja gerade nicht weniger. Ne? Ja. Also auch die Reds und die Giants reiten gerade eine sehr gute Welle. Und ich bin gespannt, wohin das noch führt. Ne? Weil selbst, wenn du jetzt mal überlegst, selbst wenn die Giants und Reds jetzt ein bisschen nachlassen, die Diamondbacks sind auch nur 3 Spiele weg. Also du hast ja nicht nur 2 Teams, auf die du genau gucken musst. Und wenn du dich immer umdrehen musst, dann glaube ich, wirst du im Endeffekt nervöser und wirst nicht ruhiger und bist auch als Manager nicht entspannt in den Spielen, sondern du könntest jetzt die Playoffs verpassen. Und das wäre, wie du es gerade gesagt hast, wäre eine riesen Enttäuschung.
Das Wildcard Race. Die Chicago Cubs sind 9 Spiele vor dem Nicht-Wildcard-Platz. Also die sind durch. Die Padres sind 5,5 Spiele davor und die New York Mets im Moment nur noch 1,5 Spiele davor. Die Playoff-Odds sind runtergegangen auf 78%. Die waren zwischendurch bei 96%. Sind jetzt nur noch bei 78%. Die Cincinnati Reds sind 1,5 Spiele dahinter und auch die San Francisco Giants sind 1,5 Spiele dahinter. Wie geht's dir, Florian?
Ich habe gesagt, zum Ende. Zum Ende. Es geht mir dreckig. Es geht mir. Hoffnung ist so schlimm. Ich hatte mich damit abgefunden, dass die Saison vorbei ist. Ich hatte mich damit abgefunden, dass ich vielleicht Spieler sehe aus der Minor League, die ich gerne schon mal in den Majors sehen will. Bryce Eldridge wäre da ein Thema gewesen. Auf diese Dinge habe ich mich gefreut. Ich habe mich gefreut, selber wieder im Stadion zu sein und einfach mal wieder ein Spiel meiner Mannschaft zu sehen. Und jetzt bin ich da morgen gegen die Dodgers und es geht um was. Und das kann ich doch nicht mehr. Ich bin 51 Jahre alt. Ich kann nicht mehr nervös zu einem Spiel gehen und mir Hoffnung machen, gegen die Dodgers den Mets Druck zu machen. Es ist Wahnsinn. Ich bin ein Wrack, Andreas. Ich bin ein Wrack.
Es ist, muss man allerdings auch sagen, es ist ein verdammt schwieriges Restprogramm für die Giants. Sie haben jetzt noch 7 Spiele gegen die Dodgers. Sie haben 3 Spiele gegen die Diamondbacks, die auch noch Hoffnung haben auf die Postseason, tatsächlich, weil sie nur 3 Spiele zurück sind, dadurch, dass die Mets in den letzten Wochen so rumgestrauchelt sind. Sie haben noch 3 Spiele gegen die Cardinals, selbst die machen sich noch ein ganz, ganz kleines bisschen Hoffnung. Und dann als letzte Serie dann bei den oder zu Hause gegen die Rockies. Aber dieses Restprogramm der Giants ist wirklich, wirklich schwierig.
Weswegen sie auch eine niedrigere Playoff-Wahrscheinlichkeit berechnet bekommen haben von ESPN, als es zum Beispiel die Reds haben, ne? Also das mal so als Vergleich. Also es hat eine Auswirkung, ne? Die Reds, die spielen jetzt gegen die unfassbar starken Athletics, sonst würden die ja nicht die Red Sox verprügeln. Sie spielen auch gegen die Cardinals, haben wir gerade genannt, hast du auch genannt, wo die gerade noch stehen, ne? Dass die sind ja kein schlechtes Team. Dann haben sie 4 Spiele gegen die Cubs, allerdings zu Hause. Na, das ist ja dann schon wieder Divisionsduell, auch wieder ganz anders aufgeladen. Haben dann die Pirates und müssen ganz zum Schluss zu den Milwaukee Brewers. Für die wird es zu dem Zeitpunkt um nichts mehr gehen. Aber die Brewers sind nicht das Team, was sich ausruht und hinsetzt und sagt, komm, wir machen heute mal nur Standgas, sondern die wollen jedes Spiel gewinnen. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass die Cubs und die Brewers den Reds das Ganze versauen. Weil ich hätte jetzt keine Lust, dass die Mets weiter Boden verlieren. Bei dem schweren Restprogramm kannst du nicht davon ausgehen, dass du wahnsinnig viel mehr Spiele gewinnst, als du verlierst, was die Giants angeht. Und dass uns dann die Reds plötzlich überholen. Dann wäre ich sauer, glaube ich.
Ja.
Wie geht's denn dir?
Gut soweit. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, die Red Sox sind im Moment 4 Spiele vor einem nicht Playoff-Platz. Ich glaube, dass es was werden wird am Ende, dass man die Texas Rangers auf Distanz hält. Vor den Cleveland Guardians ist man 5,5 Spiele und jetzt hat man diese Serie am Wochenende gegen die Yankees. Und
schöne Serie, oder?
Schöne Serie. Ich hätte gerne den zweiten Wildcard-Platz, damit die Red Sox zu Hause gegen die Yankees in der Wildcard-Runde spielen. Das wäre schon meiner Meinung nach sehr wichtig. Das ist eine Geschichte, die mich jetzt sehr beschäftigen wird in den nächsten Tagen. Und es kommen halt, wie gesagt, noch Spiele gegen die Blue Jays, gegen die Rays. Und das ist ein relativ schwieriges Restprogramm dann auch noch für die Boston Red Sox. Also trotzdem bin ich eigentlich relativ guter Hoffnung. Das Problem ist das Starting Pitching. Man hat im Moment mit Garrett Crochet, Brian Bayo und Lucas Giolito hat man 3 Pitcher, auf die man sich absolut verlassen kann. Das Problem ist, dahinter gibt es niemanden. Dustin May ist jetzt auch auf die Injury List wieder gesetzt worden. Man hat Peyton Tolley, der einen super ersten Start hatte, aber dann die letzten beiden Starts ist er dann doch so ein bisschen auf den Topf gesetzt worden, weil die Geschichte war, dass er eigentlich nur 60% oder 65% den Fastball wirft und der ist dann schon relativ leicht zu entschlüsseln. Er braucht unbedingt einen zweiten Pitch und den hat er noch nicht ganz entwickelt, aber er ist auch erst 22, auch wenn er aussieht wie 52.
Jahre, überleg dir das bitte.
Ja.
Du machst dir jetzt Sorgen darüber, dass ein 22-jähriger Pitcher seinen Pitch verliert. Totaler Quatsch, der wird kommen, ist alles gut. Aber es ist jetzt nicht die Zeit, sich darüber Gedanken machen zu müssen, weil das Starting-Pitching bei euch von ein paar Leuten nur abhängt. Das ist tatsächlich ein Riesenproblem, sehe ich genauso. Ne? Du hast ja den Connolly Early noch nicht erwähnt.
Ja, den wollte ich jetzt gleich noch erwähnen.
Ne? Aber wenn du 2 Rookie-Pitcher in deiner Line-Up hast, damit in die Playoffs, das ist kein Vorteil, sag ich mal so.
Nee, also die 3 Pitcher, die machen natürlich in der Postseason machen die 80% oder 90% der Starts aus, weil durch die Ruhetage, die du hast, du kannst eigentlich 3, maximal 4 Starting-Pitcher brauchst du in der Postseason, wenn sie sich nicht verletzen. Und bis dahin muss man halt in irgendeiner Weise das überbrückt bekommen. Und jetzt haben die Red Sox nicht nur Peyton Tolley hochgeholt, sondern auch Connolly Early. Und man hat sich gedacht, ist dieser erste Start für Connolly nicht vielleicht ein bisschen early? Aber hat man gesehen. Und auf einmal wurde alles still in der Straße.
Den hören wir seit Tagen, liebe Hörerinnen und Hörer. Seit Tagen hören wir diesen Witz.
Ja. Er bot sich aber auch so an. Also
Wahnsinn.
Es ist nicht so, dass ich der Einzige bin, der auf so ein Mega-Wortspiel gekommen ist. Also für Connolly war dieser erste Start nicht zu early. Und er hat in seinem ersten Start 5 Innings gepitcht, 0 Runs abgegeben, einen Walk, 11 Strikeouts. Und das ist eins der besten Debüts bei den Red Sox, die man je gesehen hat. Und das war schon ziemlich, ziemlich cool.
Also du kommst hoch und das ist ja immer aufregend und du machst einen guten Start und das ist ja schon mal das Wichtigste, ne? Du wirst nicht verprügelt, sondern du machst einen guten Start. Du pitcht super und dann aber auch 11 Strikeouts, das ist schon toll. Also das auch da wieder völlig von außen betrachtet, das ist eine coole Nummer. Das ist eine richtig coole Nummer.
Ja, ist es. Und die Red Sox haben jetzt als nächstes, sind sie jetzt zu Hause gegen die Yankees, dann nochmal zu Hause gegen die A's, dann bei den Rays, bei den Blue Jays und dann nochmal 3 Spiele zu Hause gegen die Tigers. Boah, das ist halt auch, es könnte gegen die Blue Jays sogar noch um den Divisionssieg gehen, weil so weit ist man nicht entfernt. Das muss man dann auch mal sagen. In der American League East geht es relativ knapp zu. Die Blue Jays sind im Moment 3 Spiele vor den Yankees und 3,5 Spiele vor den Boston Red Sox. Und ich habe schon wildere Sachen gesehen als 3,5 Spiele aufholen in den letzten 16, 17 Tagen.
Das hatten wir 14 Spiele waren es, glaube ich, das höchste, genau. Ne? Was mal, das war auch die Yankees gewinnen dann gegen, ich glaube, es war sogar gegen die Red Sox irgendwann in den 70ern, haben zum Ende der Saison das noch aufgeholt. Also ich bin da bei dir, die 3,5 Spiele sind nichts. Und gerade jetzt, wo die Yankees nicht den stärksten Baseball spielen in den letzten Wochen. Bei den Blue Jays ist es immer noch sehr, sehr gut. Aber auch da, Richtung Ende der Saison, nimmst du vielleicht einen Pitcher aus einer Rotation-Spot mal raus. Du lässt ihn vielleicht einfach mehr Rest, damit er für die Playoffs fit ist. Das ist noch eng. Also dafür ist noch genug Baseball zu spielen, als dass es nicht als eng bezeichnet werden kann. Was ja für die American League East von uns ja eigentlich die gesamte Saison prognostiziert wurde, ne? Dass sie eng bleibt bis zum Ende.
Ja. Hast du gehört, wie die Blue Jays Announcer über die Yankees hergezogen sind?
Ich habe es nicht geteilt, weil ich nicht wirken will wie jemand, der die Yankees hasst, aber ich habe sehr gelacht.
Du wolltest nicht beschimpft werden, ne?
Ich wollte nicht beschimpft werden. Das war schon, also so eine krasse Aussage. Ich meine, gut, das ist das gegnerische Team, die sind immer parteiisch, alles gut, aber
sag einfach mal, was gesagt worden ist.
Die Yankees are a bad team.
Not a good team, hat er gesagt.
Ja gut, not a good team, ja. Okay, ich habe es anders interpretiert. Ja. Sie haben ja in Teilen recht. Das ist ja das Schlimme daran. Es ist ja jetzt nicht so, sie sind nicht das schlechteste Team der American League East. Nein, das sind sie nicht. Das sieht man an der Tabelle ja. Aber was sie die letzten Monate, kann man ja fast schon sagen, sich da teilweise zusammenspielen, das wirkt eben nicht souverän, um es vielleicht so zu sagen, um nicht auf gut oder schlecht zu kommen. Sie wirken einfach nicht souverän. Und das hatte ich gerade so, wie die Saison begonnen hat, gerade auch, was das Pitching angeht, was ich mir da überlegt hatte für die Yankees, sieht da schon anders aus. Und ich hatte sie ja zwischenzeitlich sogar schon mal rausgerechnet aus dem Playoff-Rennen. So schlecht sind sie ja dann nicht, das muss man dann auch sagen. Aber bis auf Aaron Judge ist offensiv da ja einfach zu wenig, oder? Also muss man ganz deutlich sagen.
Ja, das ist auch zu wenig, was sie bringen. Und was die Announcer halt gesagt haben, wenn sie keine Home Runs schlagen, sind sie kein gutes Team. Und ich möchte da nicht unbedingt widersprechen.
Haben aber 6 Leute, die über 20 Home Runs geschlagen haben. Ne? Also das ist ja immer das Gegenteil dazu. Sie haben in der MLB die meisten Runs produziert. Also sie sind ja gut in, dass sie irgendwie die Spiele gewinnen und meistens, weil sie Home Runs schlagen. Das gehe ich mit. Sie haben mit Aaron Judge den derzeit besten Spieler der American League. Darf ich das so sagen?
Ja.
Das ist, glaube ich, nicht gelogen. Aber trotzdem wirkt es nicht souverän. So will ich es beschreiben. Es wirkt für mich noch zu wackelig. Wenn Anthony Volpe jetzt kommt raus, dass er Probleme hatte die ganze Zeit. Warum spielt der junge Mann?
Weil sie niemanden anderen
auf Shortstop
haben.
Na? Genau, aber dann kommt ja die Begründung, weil, und du musst ja, und du hast ja, und eigentlich hättest du ihn ausruhen lassen müssen. Und das haben sie bei Rizzo doch auch vor 2 Jahren, war es das?
Ja.
Kannst du dich dran erinnern, als er eben gesagt hat, ich sehe den Ball nicht richtig. Und erst dann reagiert wurde und gesagt wurde, dann mach mal eine Pause, vielleicht hast du eben eine Gehirnerschütterung. Und das war dann auch so. Also es ist, ja. Souverän wirkt es halt derzeit nicht, sagen wir es einfach so.
Nein, wirkt es auch nicht. Aaron Judge ist zurück im Right Field. Anthony Volpe wurde letztens, als er einen Bunt nicht hingebekommen hat und der Bunt quasi als Pop-Out in den Handschuh eines Verteidigers geflogen ist, wurde er ausgebuht. Und da muss Aaron Boone im Moment eine ganze Menge Arbeit leisten, um sich vor Anthony Volpe zu stellen, weil dessen Saison ist einfach eine Katastrophe. Und jetzt stellt sich heraus, dass er wohl Schulterprobleme schon die ganze Zeit hat und dass er, dass vielleicht auch ein Teil der Errors darauf zurückzuführen sind. Das ist halt eine Geschichte, wo man sagen muss, das ist vielleicht auch mies kommuniziert in den letzten Wochen gewesen. Und José Caballero hat jetzt ein paar Spiele auf der Shortstop-Position gespielt für die Yankees. Aber sie haben da nicht wirklich jemand anderen. Und das Vertrauen von Boone in Volpe scheint unerschütterlich zu sein. Aber vielleicht möchte man dann auch zustimmen, dass die Yankees, wenn sie den Longball nicht haben, dass sie dann ein nicht gutes Team sind, sondern vielleicht ein etwas gewöhnlicheres Team.
Und umso wichtiger, dass sie den Heimvorteil behalten, na, weil dann hast du das kurze Right Field. Mhm. In Boston zu spielen, das können die Yankees ja auch, die sind da ja häufig. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es für sie komplett neu wäre, aber trotzdem wäre da der Heimvorteil für diese erste Serie für die Yankees immanent wichtig, glaube ich. Sie müssen in den Spielen ihre Starting-Pitcher mindestens ins sechste Inning kriegen, dass der Bullpen ist trotz der Verstärkung zur Deadline im Moment vom ERA der 24. Beste der Liga, also der 6. Schlechteste der Liga. Mhm. Trotz aller Bemühungen, die sie ja zur Trade Deadline gemacht haben. Das ist, also auch da wieder, es ist eben nicht souverän. Ne? Du hast Starting-Pitcher, die, ja, also Carlos Rondon ist im Moment der beste Starting-Pitcher, mit Max Fried zusammen würde ich vielleicht sagen, aber die haben beide ein ERA von über 3. Das ist in Ordnung, das kann sich über eine Saison, ergibt sich das gut, aber in den Playoffs brauchst du jemanden, der keine 3 Runs im Schnitt über 9 Innings zulässt, sondern weniger. Und da, also ja, ich traue den Yankees immer noch alles zu, weil dafür haben sie zum Beispiel einen Aaron Judge, der so ein Spiel mal in beide Richtungen ändern kann, wie wir letztes Jahr in der World Series gesehen haben, ne? Positiv wie negativ. Aber es ist eben.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, der Diss kam jetzt nicht von mir.
Es ist halt nicht souverän genug für mich und die Serie jetzt am Wochenende wird ja auch wieder einiges zeigen, ne? Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Wie das da dann.
Und die Blue Jays können die lachenden Dritten sein.
Ich habe gestern Abend reingeschaltet zu dem Kevin Gausman Game. Er hat ja keinen Maddox, wie ich dann fälschlicherweise in den Channel geschrieben hat, geworfen. Er hat 100 Innings Pitch für ein Complete Game gebraucht. Böser Kevin Gausman. Das ist ja wirklich schlecht. Das erste übrigens, also auch da, ne? Es gibt nicht viele Complete Games mehr, muss man ja auch mal sagen. Und die Blue Jays könnten tatsächlich davon sehr profitieren, denn also sie führen weiterhin die Liga an. Es ist knapp, haben wir gesagt, aber gehen die jetzt aus den letzten Spielen mit 500er Ball raus, alles gut. Dann holt niemand mehr was auf und sie sind sicher auf dem ersten Platz. Und sie könnten es ja auch sogar schaffen, dann weiterhin, also sie werden weiterhin einen Bye haben, davon gehe ich aus. Und ja, die können wirklich davon lachend profitieren.
Ja, ich bin sehr gespannt drauf. Allerdings mussten auch die Toronto Blue Jays einen ihrer Spieler auf die Injury List verabschieden. Das ist nämlich Bo Bichette. Hat eine Knieverstauchung, Knieprellung. Der ist mit Austin Wells zusammengekracht und sein Knie ist an den Knieschutz von Austin Wells, der ist Catcher, rangehauen. Und das war ein ungleicher Kampf zwischen den Protektoren des Catchers und dem blanken Knie von Bo Bichette. Da hat man erst noch Schlimmeres für befürchtet, aber
es sah auch am Anfang echt übel aus, ne? Muss ich auch sagen. Es war nicht schön.
Sie haben einen der Minor League-Spieler der Blue Jays mit einem der besten Namen dann hochgeholt, Joey Lopafido.
Lopafido. Ja, Clement hat dann jetzt erstmal übernommen auf Shortstop.
Und sie haben noch Isaiah Kiner-Falefa.
Genau, und auch da wieder, ne, wir haben das zur Trade-Deadline, hatten wir, also ich habe ich habe das gelobt, dass sie ihn geholt haben, weil das ist ein erfahrener Spieler. Und jetzt genau brauchst du so jemanden. Ne, lass ihn eben, ne, die haben jetzt genug Rest, das ist ja das Gute. Sollten sie also auf dem Platz bleiben, wo sie sind, werden sie die Bye Week haben oder die erste Runde nicht spielen müssen. Und dann kannst du Bobby Chet eben schon wieder zurückerwarten in deiner Lineup. Sollte das aber nicht der Fall sein, sollte nicht 100%ig fit sein, dann hast du jemanden, der defensiv kann IKF immer noch liefern. Offensiv wird er dir fehlen, Bobby Chet, das ist nun mal so. Aber defensiv kann IKF den auf jeden Fall prominent und gut ersetzen.
Lass uns gerade, bevor wir wieder auf National League-Themen zu sprechen kommen, lass uns über eine Geschichte sprechen, die auch vom eigenen Social-Media-Team des Teams sehr wohlwollend bezeichnet worden ist. Das ist nämlich der gute Sommer, Spätsommer der Chicago White Sox. Und ja, das ist alles noch nicht in irgendeiner Weise Playoff-Baseball, aber ich habe jetzt nochmal gerade nachgeschaut. Zur Trade-Deadline standen die Chicago White Sox bei 40 Siegen und 69 Niederlagen. Jetzt stehen sie bei 56 Siegen und 90 Niederlagen. Das heißt, sie haben in den letzten anderthalb Monaten eine Bilanz von 16 zu 21 gehabt. Das ist nicht gut, das ist nicht sehr gut, das ist okay, das ist für ein Team mit den Aussichten der Chicago White Sox ist eine okaye Bilanz. Aber sie können sich im Moment freuen, da sie erstens ihre Zahlen deutlich verbessert haben. Vor 5-6 Tagen haben die Chicago White Sox Social Media Leute mal so ein bisschen einen Vergleich gebracht. Vor dem All-Star Break hatten sie die 28 meisten Runs. Seit dem All-Star Break die 5 meisten Runs. Vor dem All-Star Break die 29 meisten Hits oder die zweitwenigsten Hits in der Liga. Jetzt die drittmeisten Hits. Home Runs 28 auf Platz 4, Average von Platz 30 auf Platz 4 und OPS von Platz 30 auf Platz 7 geführt. Das heißt, nach dem All-Star Break sind die Chicago White Sox wirklich ein respektables Baseballteam geworden. Und das bekommen sie hin, weil sie von ihren jungen Leuten hier Leistung bekommen. Und so möchte man das ja sehr, sehr gerne sehen. Chase Meadroth zum Beispiel, Mike Vassell, der Pitcher, Colson Montgomery, den hat man erst am 4. Juli hochgeholt, ist 2021 in der ersten Runde von den Chicago White Sox gedraftet worden und hat jetzt schon einen Wins Above Replacement Wert von 2,6. Das heißt, seit dem 4. Juli, seitdem er hochgeholt worden ist, in etwas mehr als 2 Monaten. Da kommt noch Shane Smith dazu, ein Pitcher. Edgar Kelo kommt noch mit dazu und Kyle Teal. Kyle Teal und Chase Meadroth hat man bekommen für Garrett Crochet von den Boston Red Sox. Und das ist eine sehr, sehr gute Ausbeute an den jungen Spielern. Und es gibt tatsächlich Licht am Ende des Tunnels bei den White Sox.
Und so ein bisschen, finde ich, kann man das auch erklären, weil die White Sox irgendwann, nicht morgen, aber irgendwann nicht mehr, jetzt würde ich Jerry Seinfeld sagen.
Nee. Gottes Willen. Der macht im Moment mit anderen Sachen Schlagzeilen.
Ja. Nein, wer war es? Wie hieß er? Ja, also nicht mehr im Besitz des, oder verkauft werden, sagen wir es so. Und vielleicht ist damit auch dann klar, dass sich die Franchise jetzt weiterentwickeln darf oder soll oder muss, wie auch immer. Und das ist genau der Weg, den sie dann gehen wollen mit jungen Spielern. Gebt ihnen die Zeit. Und wenn die dann eben dazu führen, dass es wieder schön ist, ins Stadion zu gehen, das zu erleben, das sich anzugucken, dann ist es ja, also für alle ist es ja dann wirklich gut.
Ja.
Ich fand es sehr überraschend, weil hättest du gedacht, dass wir zu dem Zeitpunkt des Jahres über die White Sox sprechen werden?
Nee, aber das ist doch einmal einfach eine schöne Abwechslung für die Hörerinnen und Hörer unter uns, die White Sox-Fan sind, die paar.
Ja, aber ich hätte damit nie gerechnet und deswegen war ich auch ob des Posts, des Social Media Posts so überrascht und wollte das unbedingt anbringen.
Ja. Wir müssen noch ein, zwei Nachrichten besprechen.
Aus der American League oder?
Hast du noch was aus der American League?
Wir hatten sonst nur noch Dustin May, hattest du erwähnt.
Ach, hier die Seattle Mariners, dass die jetzt an Dings vorbeigezogen sind.
Und an den Houston Astros. Du hast gesagt, das American League Wildcard Race spitzt sich zu, aber gerade in der AL West spitzt sich gerade sehr zu. Das würde ich, glaube ich, auch noch gerne besprechen.
Das müssen wir tatsächlich jetzt nochmal besprechen. Ja. Die Seattle Mariners und die Houston Astros sind jetzt in einem Zweikampf um den Divisionstitel in der American League West und vor allen Dingen, weil die Mariners, seitdem wir letzte Woche gesagt haben, sie schaffen sie wieder nicht, haben sie einfach mal 6 Spiele in Folge gewonnen. Schön.
Naja, und mir hat auch jemand um die Ohren geworfen, dass ich gesagt habe, dass die Rangers ja wohl nicht gegen die Brewers und die Astros gewinnen werden, was sie dann getan haben.
Natürlich. Das ist wirklich ein Rennen, was wir in den nächsten 14 Tagen unbedingt beobachten müssen. Zwischen den Houston Astros, den Seattle Mariners und jetzt auch den Texas Rangers, weil die dürfen wir nicht mehr da rausnehmen aus diesem Spiel. Und ich habe heute Morgen, das lief sehr, sehr lange, das Spiel der Mariners gegen die LA Angels gesehen. Und da haben die Angels im 12. Inning, sind sie nochmal mit 5-4 in Führung gegangen. Und dann hat Walk-off-Win, weil Jorge Polanco mit einem Sacrifice-Fly über die Homeplate gebracht worden ist. Und das war dann der Sieg für die Mariners. 6 Spiele in Folge jetzt und 6 Siege in Folge jetzt. Und sie sind im Moment auf Platz 1 zusammen mit den Houston Astros. Und das könnte, ich habe nicht damit gerechnet, das könnte wirklich eine Geschichte werden, die bis zum allerletzten Spieltag auf Spitz und Knopf steht. Also das wäre schon cool.
Ja, und das ist so ein bisschen erklärt das ja auch die Faszination, die Baseball ausmacht. Wir haben letzte Woche die Mariners rausgeschrieben und sie schreiben sich selber rein. Gewinn einfach 6 Spiele hintereinander. Das, was wir immer gesagt haben, so eine Serie, die kann dich wieder ranziehen. Und das heißt bei einigen Teams, wie zum Beispiel bei den Giants, nicht, dass du sofort in den Playoffs bist. Aber hier bei den Mariners hat es eben auch was damit zu tun, dass die Astros eben schwächeln etwas. Ne? 4-6 ist jetzt nicht wirklich eine schwache Woche oder eine schlechte Woche. Ist ja eine schwache Woche so, keine schlechte Woche. Aber schon ist das alles vorbei. Und die Playoff-Wahrscheinlichkeiten der Mariners sind, glaube ich, in den letzten Wochen gar nicht so arg gestiegen, wie zum Beispiel die der Astros dann gesunken ist. Ne? Die sehe ich bei 77%. Die Astros. Ja. Überlegt mal, ne? Die sind punktgleich, scoregleich mit den Mariners und haben 12 Prozentpunkte weniger Wahrscheinlichkeit, in die Playoffs zu kommen. Also ganz ehrlich, hat mich komplett auf dem falschen Fuß erwischt.
Das Astros-Schedule jetzt in den nächsten 10 Tagen, jetzt zu den Braves und dann zu Hause gegen die Rangers und dann zu Hause gegen die Mariners. Also in der nächsten Woche, könnte ich mir vorstellen, entscheidet sich eine ganze Menge.
Ja. Und sie kriegen auch ihre besten Pitcher beisammen. Ach ja, es wird schon toll.
Ja, Seattle schon. Hat jetzt am Wochenende die Angels dann noch. Heute war ja das erste Spiel, was sie 7-6 gewonnen haben. Nicht 6-5, sondern 7-6 haben sie gewonnen. Haben jetzt nochmal dreimal die Angels. Dann müssen sie zu den Royals, zu den Astros, dann zu Hause gegen die Rockies und dann zu Hause gegen die Dodgers. Ich bin ja ein großer Fan eigentlich dieses Balance Schedule, also dass jetzt jeder gegen jeden spielt in dieser Saison. Hatten wir nicht immer. Und was ich trotzdem doof finde, ist, dass jetzt die Seattle Mariners gegen die Rockies und gegen die Dodgers ihre Saison beenden und nicht in Spielen gegen die eigene Division. Das gefällt mir nicht.
Das habe ich auch noch nicht verstanden, warum die MLB das nicht macht, weil genau dieses Szenario, dass das am Ende spannend wird, das kannst du ja in deine Wahrscheinlichkeiten einrechnen. Und okay, wir wissen, es ist, glaube ich, ein altes Ehepaar, was das Schedule macht. War das nicht so?
Nicht mehr,
okay. Aber die, ne, das ist genau, und so, gerade die Rockies müssen gegen irgendwen spielen, das ist klar. Aber hier wirkt es jetzt wieder ein bisschen blöd und auch, dass die Dodgers dann zum Schluss, ne, vielleicht als sicherer Divisionssieger ihre Starting-Pitcher, keine Ahnung, Otani eben nicht auf den Mount schicken gegen die Mariners, das könnte Auswirkungen haben, ne? Und egal in welche Richtung, positiv wie negativ, das finde ich auch schade, hat man ein bisschen verpasst.
Ja, die Rangers jetzt bei den Mets, ein ganz klarer Sweep, dann zu den Astros, dann zu Hause gegen die
Du bist nicht gut drauf. Und dann kriegst du die Super Rangers, die gerade 7-3 aus den letzten 10, die wirklich mit sehr viel Euphorie da kommen. Also als Mets-Fan hat man es auch wirklich nicht leicht dann, ne?
Jetzt zu den Mets, dann zu den Astros, dann zu Hause gegen die Marlins und gegen die Twins, für die es beide um nichts mehr geht. Und dann zu den Cleveland Guardians, die dann vielleicht auch schon draußen sind, auch wenn die Guardians sich noch ein ganz kleines bisschen Hoffnung machen. Also das Rangers-Schedule sieht sehr, sehr, sehr gut aus.
Vorteilhaft aus, ne?
Ja.
Bin ich auch bei dir und es ist, ne, für die, wie du selber gesagt hast, also es ist hier noch sehr viel drin. Also wir könnten in einer Woche darüber reden, dass die Astros wieder Herr der Division sind und alles entschieden haben für sich. Wir können aber darüber reden, dass die Rangers Erster sind.
Ja.
Ist alles möglich und das macht es dann entsprechend spannend.
Da ist noch Musik hier drin, wa?
Da ist noch Musik drin, wa?
Mhm. Gott. Paul Skeens hat 200 Strikeouts geschafft.
Wollen wir gleich zu den wollen wir zu Paul Skeens wechseln, nicht zu den Pirates?
Nee, Paul Skeens hat gesagt, er ist froh, dass er jetzt einer von 8 Spielern oder 9 Spielern ist, die 200 Strikeouts in einer Saison hatten. Ed Morris hatte im 19. Jahrhundert noch die ersten 2 Saisons, mit denen er 200 Strikeouts geschafft hat. Bob Veal hat das geschafft 4-mal in den 60er Jahren. Und im 21. Jahrhundert Oliver Perez, was mich wirklich gewundert hat, weil Oliver Perez war nicht immer ein guter Pitcher, Mitch Keller, AJ Burnett, Francisco Liriano und Garrett Cole, die haben alle ein Jahr mit mindestens 200 Strikeouts gehabt. Und jetzt ist auch Paul Skeens dabei. Er ist der Spieler mit den drittmeisten oder mit den meisten Strikeouts jetzt in der National League und mit den drittmeisten in der Liga nach Tarik Skubal und nach Garrett Crochet. Und er hat die 200 geschafft jetzt, obwohl die Pirates seinen Workload managen. Er ist jetzt schon auf einem Karrierehoch, was die Innings angeht in einer Saison. Und er hat selber schon gesagt, ja, also richtig, richtig fit fühle ich mich jetzt auch nicht mehr. Aber er hat jetzt ein Outing gehabt oder ein Spiel gehabt, wo er 5 Innings gepitcht hat und nur 64 Pitches brauchte. Und dort hat er seinen 200. Strikeout geschafft. Und dann hat ihn der Manager runtergenommen, um dann wirklich die Innings zu managen bis zum Ende der Saison. Er möchte gerne durch diese komplette Saison durchgehen. Paul Skeens erhofft, dass Mitspieler dazukommen, die auch in den nächsten Jahren die 200 schaffen. Ob das gelingen wird, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, weil da kommt es ein bisschen auf die Taschen der Pittsburgh Pirates an. Aber er ist der, der 200 Strikeouts geschafft hat.
200 ist auch so eine Zahl. Das haben die Großen halt immer gemacht, ne? Finde ich. Also weißt du, dieses, das ist nichts, was man mal eben so macht, finde ich. Mhm. Und das als so junger Pitcher, das zeigt ja davon, dass wir hier so eine Steven Strasburg-Karriere haben, ne? Der wirklich sehr dominant schon in jungen Jahren in die Liga kommt und dann, ja, und dann im Zweifel jahrzehntelang oder ein Jahrzehnt lang das Pitching dominieren kann. Mhm. So, weil es wirkt im Moment nicht so, als wenn er irgendwo noch eine Delle hat, was wir immer berücksichtigen müssen, klar, Verletzungen, ne? Das ist logisch. Ich glaube, da brauchen wir nicht drum herum reden, aber das ist schon krass, finde ich, wie stark er ist und vor allem auch, mit welchem Arsenal er da ankommt, ne? Also es ist ja nicht nur Geschwindigkeit, es ist ja vor allem auch, wie seine Pitches sind, und das ist schon beeindruckend gut.
Ja. Paul Skeens also mit seinem 200. Strikeout. Und ach so, es gab einen Kommentar im Blog bei justbaseball.de, und ihr glaubt doch nicht wirklich, dass der gehalten werden kann, Paul Skeens.
Ja. Ja. Ich würde das ist, also was, also Paul Skeens selber kann jetzt nichts tun. Der ist, ich glaube, seine Arbitration ist, glaube ich, in 5 Jahren dann oder 4 Jahren zu Ende, dass er dann in die Free Agency wechselt. Mhm. Der kann da selber nichts tun. Also der ist ja nicht, der wird, ach guck mal, 2030 ist er erst Free Agent, so rum. Der wird jetzt, also die Pirates könnten auf seinen Rookie-Vertrag und auf den Arbitration-Verträgen weiterarbeiten. Das ist so. Die Frage ist, wie lange sie dem Druck aushalten, entweder das Team zu verbessern oder ihm quasi die Möglichkeit zu geben, da zu spielen, wo es dann relevant wird. Und da bin ich, also nächstes Jahr wird es noch nicht passieren, ganz sicher nicht. Aber die Pirates stehen so ein bisschen jetzt am Scheideweg. Sie müssten sich jetzt für irgendeinen Weg entscheiden und zum Beispiel das Team einfach in der Offseason mal verbessern, offensiv.
Ja, also.
Hattest du die Statistik gelesen, dass wenn er nur einen Run oder 2 Runs Support mehr bekommen hätte? Ne? Also allein das. Also so, das sagt ja alles. Und es geht nicht um 5 Runs mehr pro Spiel, es geht um wenig. Und das kriegst du mit Free Agents hin, das kriegst du, da kannst du einen Weg wählen. Und da werden die nächsten Jahre wirklich interessant.
Um das jetzt nochmal klarzustellen, ich glaube nicht, dass Paul Skeens in den nächsten 2 oder 3 Jahren irgendwo bei einem anderen Team auftauchen wird. Das kann ich mir momentan nicht vorstellen. Die Pirates haben momentan komplette Kontrolle über den Vertrag von Paul Skeens. Der kann natürlich sagen, Leute, ich bin euer bester Mann hier und der beste Mann, den ihr in den letzten Jahrzehnten hattet. Und das kann er völlig zu Recht sagen. Und macht bitte was, dass dieses Team verbessert wird. Er ist in einer ähnlichen Situation wie Mike Trout vor 5 oder 6 Jahren oder 7 Jahren, als der beste Spieler in der MLB war und dann aber die Klappe gehalten hat. Und hat gesagt, ja, ich möchte hier spielen und so weiter. Und der ist ein komplett anderer Typ auch als Paul Skeens. Und Skeens kann natürlich jetzt auf den Quark hauen und sagen, Leute, ich möchte gerne, dass das Team besser gemacht wird. Ansonsten werde ich hier ein ziemlich grumpy Superstar werden. Aber das kann sich auch Paul Skeens nicht unbedingt leisten. Seine Leistungen sind unbestritten bislang. Aber wenn der jetzt in irgendeiner Weise als das Clubhouse-Gift da durch die Gegend läuft, dann schreckt er auch andere Teams ab. Und letzten Endes wollen die Pittsburgh Pirates, wenn sie ihn traden wollen, möglichst hohen Gegenwert dafür haben. Ich glaube, wie gesagt, dass bis 2027 hier erstmal nichts passieren wird, dass die Pittsburgh Pirates wahrscheinlich auch noch versuchen werden, den Vertrag jetzt schon mit Skeens zu verlängern und dass es dann ein Mittel und Wege geben muss, damit die beiden Parteien zusammenkommen, plus dass die Pirates sagen, okay, wir müssen jetzt vielleicht dann doch mal aktiv werden und uns Leute holen, die dieses Team dann besser machen, um dann eine Playoff-Teilnahme zu holen, weil die National League Central ist nicht so, dass man jetzt denkt, das ist auf die nächsten 10 Jahre, ist das in Stein gemeißelt, dass die Cubs und die Brewers das jedes Mal gewinnen werden. Das ist einfach nicht so.
Richtig. Na, also gut, bei den Brewers bin ich mir nicht so sicher. Die schaffen es ja immer irgendwie, aber es ist ja nicht komplett unwahrscheinlich, dass sie auch zum Beispiel dann mit etwas mehr Effort die Playoffs erreichen können. Da sieht man ja, dass das eben auch für andere Teams wie die Reds möglich ist. Die Situation bei den Pirates ist ja insofern, die schreit ja gerade danach, das, was getan werden könnte. Es gibt 2 Spieler, die über das Jahr 2026 hinaus einen Vertrag mit den Pirates haben. Das ist Mitch Keller, der geht noch bis 2028, und mit Brian Reynolds, der geht noch bis 2030, und selbst 2031 haben sie eine Club-Option auf ihn. Das heißt, derzeit ist Geld gebunden für 2 Spieler. Bisschen Arbitration musst du da reinrechnen, klar, ne? Du kannst dann nicht nur mit 2 Spielern dann spielen, das ist alles klar, aber du könntest ja mit wenig, du musst ja nicht mal jetzt richtig für die nächsten 2 Jahre richtig aufrüsten und das 8-fache deiner Payroll ausgeben, wie es andere Teams tun, sondern du musst Veteranen holen, die du vielleicht für 2 Jahre, 1 bis 2 Jahre verpflichtest, um einfach mal den nächsten Schritt zu machen und dem besten Pitching-Talent der letzten Jahre zu zeigen, wir wollen einen Weg nach vorne gehen. Und ich bin sehr gespannt, ob Paul Skeens jemand ist wie Mike Trout, der dann sagt, hey komm, ich fühle mich hier wohl, ich vertraue meinen Ownern und ich unterschreibe hier jetzt schon einen längeren Vertrag. Da bin ich sehr gespannt.
Glaube ich nicht, dass er das macht.
So wie die Pirates-Owner sich in den letzten Jahren verhalten haben, würde ich ihm auch davon abraten, das zu lange zu machen, aber keine Ahnung, lass sie sich aus dem Arbitration rauskaufen für die nächsten 5 Jahre. Wäre ja schon mal etwas, was ein Zeichen ist, und da würde es ihm von der Karriere her ja auch nicht sehr wehtun.
Wir müssen noch über eine Geschichte sprechen, die letzte Woche die meisten Gemüter erheitert hat und die der Dodgers-Fans nicht unbedingt. Sie haben es geschafft, innerhalb von 3 Tagen zweimal einen No-Hitter ins 8. Inning zu tragen und diesen No-Hitter beide Mal nicht durchzuziehen. Das eine Mal haben sie sogar das Spiel verloren. Am Samstag Yoshinobu Yamamoto, 8 2/3 Innings gegen die Orioles, No-Hitter. Und dann hat er einen Homerun von Jackson Holliday erlaubt. Dann wurde er von Blake Treinen ersetzt. Der hatte kein Aus mehr geschafft. Und dann haben die Orioles einen Walk-Off geschafft. 4-3 gewonnen gegen Tanner Scott, der als dritter Pitcher reingekommen ist. Das war schon eine Katastrophe. 8 2/3 Innings und dann das Spiel noch verlieren. Und dann haben sie gegen die Rockies einen No-Hitter ins 8. Inning geführt. Ins 8. Inning. Tyler Glasnow hatte 7 Innings No-Hitter gehabt. Es stand aber 1-1 zu dem Zeitpunkt. Das fand ich ganz lustig. Und dann stand es 3-1 für die Dodgers und die haben dann Glasnow von Blake Treinen ersetzt, aber er hat dann ein 1-2-3-Inning geworfen Und dann im 9. war es Scott, Tanner Scott wieder und auch der hat den No-Hit-Bit verloren. Sie sind das erste Team laut Sarah Langs und wenn man jemandem glauben darf, dann Sarah Langs, sind die Dodgers das erste Team in der MLB-Historie, das zweimal innerhalb von 3 Tagen einen No-Hitter im 9. Inning. Ich versuche jetzt das Tätigkeitswort dafür zu finden. Nicht versaut hat, sondern vergeben hat.
Und was mich dann in ein kleines Rabbit Hole auf der Rückfahrt in der U-Bahn gebracht hat, was war denn der letzte No-Hitter in dieser Saison?
Es gab in dieser Saison noch keinen.
Richtig. Mhm. Und kannst du dich daran erinnern, dass wir vor 2 Jahren und auch, glaube ich, letzte Saison und vorletzte Saison darüber geredet haben, dass dass es ganz am Anfang der Saison so viele No-Hitter auf einmal gab? Erinnerst du dich noch?
Ja.
Und jetzt warten wir, also ein One-Pitch-No-Hitter gab es das letzte Mal im August 24 von Blake Snell, war es bei den Giants, der als einziger Pitcher. Und wir haben einen mit Ibanaga und 2 Relief-Pitchers, haben die Cubs im September letzten Jahres noch einen No-Hitter geschafft. Mir ist das nicht so bewusst gewesen, dass wir in diesem Jahr noch keinen No-Hitter hatten. Mhm. Und wir sprechen davon, dass es immer schwerer wird für die Batter, den Ball zu treffen, weil die Geschwindigkeit sich erhöht, die Rotation unfassbar ist der Bälle. Aber nichtsdestotrotz schaffen es die Teams nicht, No-Hitter hinzukriegen. Und das finde ich, dieses Gegeneinander finde ich faszinierend, weil wenn das eine immer besser wird, dann müsste doch diese Statistik, was No-Hitter angeht, steigen.
Ne? Ja.
Vielleicht nicht die des One-Pitch-No-Hitters, aber Combined No-Hitter ist ja auch ein No-Hitter.
Ich habe eine Theorie, warum wir in diesem Jahr keine No-Hitter sehen, beziehungsweise warum vielleicht dann auch nicht mehr der Fokus auf sowas liegt. Tyler Glasnow, wir haben es gesehen, 7 Innings hat er gepitcht und da ist er rausgenommen worden nach 105 Pitches. Erstens geht die Tendenz ja immer weiter dazu, dass die Starting-Pitcher möglichst keine 100 Pitches werfen sollen und wenn, dann nur in der Mitte der Saison, wenn der Arm so richtig locker ist. Zweitens glaube ich, dass mehr Fokus drauf gelegt wird, dass die Starting-Pitcher in irgendeiner Weise durch 5 Innings durchkommen müssen und dann gibt man den Weg frei für 4 Relief-Pitcher, die einfach alle 100 Meilen werfen und dann am Ende den Sieg nach Hause bringen. Und das ist so die Theorie, die ich habe, dass dann auf die Ausdauerfähigkeit des Starting Pitchers gar nicht mehr so Wert gelegt wird, sondern er muss so hart werfen wie möglich und er muss das über 5 Innings tun. Und wenn er das bis dahin schafft, ist alles in Ordnung.
Und ich bin gespannt, wann sich das wieder umkehren wird, weil ne, wir haben ja diese Wellenbewegung von solchen Statistiken, weil ich bin da ganz deiner Meinung. Im Moment geht es wahnsinnig viel um Geschwindigkeit. Das siehst du, wenn Social Media Accounts von Clubs ihre Single-A-Pitcher, die schon bla 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 Meilen werfen, obwohl sie erst 18 sind, veröffentlichen, einfach, oh, guck mal. Und ich glaube, das ist tatsächlich einer der Gründe, warum wir immer weniger No-Hitter sehen werden. Nichtsdestotrotz müsste dann ja irgendwas anderes besser werden, aber es wird ja nicht. Es wird die Geschwindigkeit der Pitches wird höher und vielleicht die Rotation, ne? Wie viel Umdrehung bis zum Handschuh des Catchers so ein Ball dann schafft. Das wirkt sich aber ja in keinster Weise auf den Pitcher selber aus. Er wird weniger Innings werfen. Da wird es dann in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch nochmal eine Statistikänderung bei der MLB geben müssen, weil welche Pitcher kommen noch ins 5. Inning, ne? Starting Pitcher. Das wird ja immer weniger.
Mets Starting Pitcher auf keinen Fall.
Ja, genau, die schon mal gar nicht, aber das liegt ja daran, dass sie einfach derzeit nicht gut sind. Und sowas wie Kevin Gausman jetzt, ne, dass du einen Pitcher hast, der dem auch zugestanden wird, trotz anstehender Playoffs seine 100 Pitches zu nehmen, das ist ja auch einfach selten.
Ja. Also, die Dodgers, so souverän sind sie diese Saison nicht, ne?
Die Dodgers sind die Yankees der National League, ne? Sie sind in sich ja nicht schlecht. Die Dodgers haben kein schlechtes Team. Punkt.
Das ist jetzt nicht der boldeste Take, den du hattest in dieser Saison.
Nein, aber sie wirken eben alles andere als souverän. Und da gehören solche Geschichten, dass jetzt Yamamoto sein No-Hitter nicht durchbekommen hat. Das passiert, das meine ich damit nicht. Aber dass sie dann das Spiel auch abgeben, weil das Relief-Pitching dann dieses eine blöde Aus nicht über die Kette kriegt, das wirkt nicht souverän. Sie haben in den letzten Wochen wahnsinnige Performance von Mookie Betts zurückbekommen, der ja Schwierigkeiten in der Saison hatte. Ich will es mal so ausdrücken. Es gab zwischenzeitlich gesundheitliche Schwierigkeiten. Er war ja aber auch mal weg, weil er familiäre Probleme lösen musste. Egal was es ist, dann bist du im Kopf nicht frei und kannst nicht auf deinem hohen Leistungsniveau spielen. Er wird immer noch als Shortstop gelistet. Ich bin gespannt, was da in den Playoffs zu passieren wird. Ob sie vielleicht sagen, wir können uns Defensive von Teoscar Hernandez in den Playoffs nicht leisten. Wir müssen dort was tun. Da bin ich sehr gespannt. Wir haben über die Verletzten geredet, braucht man nicht wieder erwähnen. Sie gehen jetzt allerdings, finde ich, mit einer Rotation in die Playoffs, die besorgniserregend für alle Gegner sind. Ne?
Ja.
Blake Snell, Tyler Glasnow, Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto und Clayton Kershaw, das sind alles Pitcher, die ich in jedem Playoff-Spiel kannst du dir aufstellen. Mhm. Da ist keine einzige Lücke. Und vielleicht ist es das, ne, der Ausblick auf, wir retten uns in die Playoffs jetzt mit dem, wie wir es diese ganze Saison machen, und dann wird ja wieder neu, dann werden die Karten neu verteilt, wie man so gerne sagt.
Gemischt werden sie erstmal, bevor sie verteilt
werden. Gemischt und verteilt. Mhm. Ja. Aber ich bin auch, also souverän wirkt es nicht, und wenn man sich das Schedule jetzt anguckt, sie haben eben diese 7 Spiele gegen die Giants, das hast du erwähnt, davon 4 eben zu Hause. Aber sie haben auch Philadelphia noch drin und die Diamondbacks auch. Beides Teams, die sehr, sehr gut drauf sind derzeit. Also ist eben auch da, ne? Lass sie mit 7 Siegen rausgehen aus der Serie, alles gut. Aber sind es nur 4 oder 5, wird schon wieder schwer, weil die Padres ja auch noch an die Tür klopfen.
Ja, ja, ja. Es gibt keinen Top-Favoriten in diesem Jahr für die World Series.
Aus beiden Ligen. Also ein, der wirklich so über alles herausragt, bin ich bei dir.
Ja,
gibt's nicht. Da bin ich bei dir.
Auch nicht die Brewers, die zwischendurch das beste Team der Liga waren. Die Brewers, die müssen es erstmal zeigen in den Playoffs. Es gibt im Moment keinen ausgemachten Favoriten. Und ich glaube, es wird ein Hauen und Stechen in der Postseason. Und ich glaube, wir können uns darauf freuen. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Just Baseball. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Nächste Woche ist Axel mit dabei, aber Florian dann nicht mehr. Aber Florian bietet dann auf Instagram so ein paar Bilder von seinem USA-Trip, wenn er nicht in irgendeiner Weise weggecasht wird. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, dann möchtet ihr auch einen Kaffee ausgeben, dann könnt ihr das tun. Per Steady ist das möglich. Der Link dazu, den gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Jetzt habe ich den Dings noch nicht vorbereitet. Jetzt aber. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Good meeting. Every time we talk, I'm reinvigorated by my love of the game.
Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.